Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcasts. Heute geht es um das Thema Jugend, denn Jugendliche und junge Erwachsene sind immerhin eine zentrale Zielgruppe der Berufsbildung. Demografisch betrachtet stellen sie eine vergleichsweise kleine, aber mit Blick auf die Zukunft äußerst wichtige Bevölkerungsgruppe dar.
Umso wichtiger erscheint es uns, einen Blick auf ihre Lebenslagen und Lebenswelten zu werfen. Dabei interessiert uns, welche gesellschaftlichen und persönlichen Themen sind für junge Menschen wichtig und welche Belastungen nehmen sie wahr? Welche Zukunftserwartungen haben sie, auch mit Blick auf unser Bildungs- und Beschäftigungssystem?
Zu diesen und ähnlichen Fragen findet man Antworten in zahlreichen Studien. Doch wir möchten heute nicht über, sondern mit Jugendlichen reden. Und dazu freuen wir uns auf eine tolle Gesprächsrunde. Zu Gast bei uns sind heute Lilly Berthold von der Bundesschülerinnenkonferenz,
Nina Krüger von der DGB Jugend,
Anna Hollenbach von der Landjugend Württemberg-Baden
und Umut Onuk aus dem Jugendparlament der Stadt Gütersloh.
Mein Name ist Christiane Jäger und zusammen mit meinem Kollegen Arne Schambeck sind wir gespannt auf das Gespräch mit Ihnen, aber am besten stellen Sie sich zuerst einmal kurz vor.
Sehr gerne. Also erstmal hallo, schön, dass ich auch mit dabei sein darf. Mein Name ist Lilly Berthold, ich bin gerade 18 Jahre alt und habe mein Abitur in Halle gemacht, in Halle an der Saale. Und ich bin jetzt gerade stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerinnenkonferenz.
Mein Name ist Nina Krüger und ich bin die DGB-Bundesjugendsekretärin und somit Vorsitzende des DGB-Bundesjugendausschusses von allen 8 Gewerkschaften.
Hallo, ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf. Ich bin Anna Hollenbach und bin 29 Jahre jung, arbeite als Erzieherin und darf heute in meiner Funktion als Landesvorsitzende von der Landjugend Württemberg-Baden hier für den Bund der Deutschen Landjugend sprechen.
Ja, also mein Name ist Umut Onuk, ich bin 19 Jahre alt, bin Abiturient am Städtischen Gymnasium Gütersloh, habe vor ungefähr einem Monat mein Abitur geschrieben und bin stellvertretender Sprecher im JUPA Gütersloh.
Sie alle geben jungen Menschen über ihre Organisation oder ihren Verband eine Stimme und machen diese im öffentlichen Raum hörbar. Welche Themen sind Ihnen wichtig und welche Probleme beschäftigen die Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben?
Genau, also die Bundesschülerinnenkonferenz ist eine bundesweite Schülervertretung. Das bedeutet, dass sich quasi in unserer Interessensvertretung vor allem die Interessen Jugendlicher im System Schule und im Bereich Bildung wiederfinden. Wir haben aktuell fast jedes politische Thema mit auf der Agenda, wenn es dann eben auch einen Bezug zum Schulsystem hat, vor allen Dingen aber gerade die mentale Gesundheit von Jugendlichen im Unterricht und versuchen durch die Kampagne, die wir gerade zu diesem Thema aufgefahren haben, die heißt Uns geht's gut, mit einem Fragezeichen am Ende, um eben die Frage aufzuwerfen, ob es denn Jugendlichen wirklich gut geht, die auch viele Zahlen jetzt inzwischen erhoben hat, dass eben gerade mentale Belastungen, psychische Erkrankungen steigen, einen Trend zu setzen und in der Öffentlichkeit ein Thema auf die Agenda zu setzen, um eben daran zu arbeiten, was man im System Schule einsetzen müsste, um Jugendlichen zu helfen, um sie zu unterstützen. Wir versuchen jetzt quasi so den Fokus zu legen, um eben auch ein Thema zu bespielen, aber verlieren dabei definitiv nicht die großen Herausforderungen für diese Generation auch aus den Augen. Und ja, versuchen uns da eben für 12 Millionen Schüler in der Bundesrepublik eben stark zu machen und ihre Themen in die Öffentlichkeit zu bringen.
Vielleicht gehen wir zu Frau Krüger weiter. Was sind die Themen, die bei Ihnen aufploppen in der DGB-Jugend?
Ja, nach der Schule geht's ja nahtlos weiter. Man ist dann, wenn man einen Ausbildungsplatz findet, dann auch in der Berufsschule. Aber das ist eigentlich auch schon genau der Knackpunkt. Immer mehr Jugendliche haben Probleme, einen Ausbildungsplatz zu finden. Deswegen ist auch eine sehr zentrale Forderung von uns und leider immer noch die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie, wo es zwar mittlerweile eine schulische Ausbildungsplatzgarantie gibt, aber aus unserer Sicht immer noch die betriebliche Verknüpfung fehlt, dass junge Menschen eine Perspektive bekommen. Wir haben nämlich leider in Deutschland 2,7 Millionen junge Menschen ohne einen Berufsabschluss unter 35 und das ist eine sehr große Herausforderung, ein sehr großes Problem, was wir sehen. Gleiches gilt auch für Studis und Studieplatz finden. Aber die finanzielle Situation ist etwas, was beide auf jeden Fall eint. In der Ausbildung ist man nicht auf Rosen gebettet. Wenn man den wohlen warmen Mantel eines Tarifvertrags hat, geht es einem vielleicht schon besser. Jedoch ist die Ausbildungsvergütung sowie das BAföG und Studienfinanzierung ein sehr großes Problem, sodass eine finanzielle Situation in, egal für welchen Berufs- oder Bildungsweg man sich entscheidet, eine sehr große Herausforderung. Auf der anderen Seite sind aber auch die Kosten unfassbar hoch, gerade wenn wir über junges Wohnen reden. Und durch die hohen Mieten ist das sehr, sehr schwierig. Daher setzen wir uns dafür ein, dass es mehr Azubi-Wohnheime gibt. Es gibt schon ein paar Leuchttürme, wie zum Beispiel in München, ein Konzept, was daran ansetzt, gerade in teuren Großstädten ein Angebot zu schaffen. Ja, das sind so im Kurzen schon einige Themen, die uns auf jeden Fall als Gewerkschaftszügen groß bewegen.
Frau Hollenbach, was treibt Sie um? Wie ist das bei der Landjugend?
Ja, uns beschäftigt natürlich das, was im ländlichen Raum Sachstand ist. Viele Jugendliche in unserem Umfeld stellen sich natürlich die Frage, wie soll es bei uns in der Zukunft weitergehen? Die Zukunft auf den Betrieben. Wir haben natürlich auch Betriebsleiter von landwirtschaftlichen Höfen oder Weinbauer, Winzer mit dabei. Und natürlich ist dann auch die nächste Frage, wie komme ich zu einer guten Ausbildung und kann ich mir später im ländlichen Raum auch eine Wohnung leisten? Oder wie sieht die Freizeitgestaltung bei uns auf dem Land aus? Und wenn dann das ein oder andere wegfällt, ja, wie kann ich mich dann mir mein Umfeld hier schön und attraktiv gestalten? Im ländlichen Raum ist deswegen auch die Mobilität eine große, wichtige Rolle und eine Erreichbarkeit. Also wenn ich von A nach B kommen will, muss ich irgendwie telefonisch erreichbar sein. Und da ist einfach die Infrastruktur teilweise nicht so gut ausgebaut, dass es einfach möglich ist. Dann Mobilität, wenn der Bus halt nur zweimal am Tag in mein Dorf anfährt, komme ich nicht zu meinem Jugendclub, zu meinem Sportverein oder irgendwo anders hin, wo ich halt Lust habe hinzugehen. Da kommt dann auch die finanzielle Aspekt noch hinzu. Ich muss mir ein Auto leisten können. Jetzt die Spritpreise, die teurer geworden sind. Es kann sich halt ein Jugendlicher, der in Ausbildung ist, nicht unbedingt leisten, weil man einfach, sage ich mal, noch nicht so viel verdient, dass man das einfach sich leisten kann.
Herr Onuk, welche Themen sind Ihnen wichtig?
Also die wichtigsten Themengebiete bei uns im Jugendparlament Gütersloh sind Themen wie Freizeitangebot und Mobilität. Dann ging es zum Beispiel vor einem Jahr um die Weberei. Die Weberei ist ein Kultur- und Jugendzentrum mit verschiedenen Angeboten für Jugendliche und auch Ältere, das erhalten bleiben sollte, unserer Meinung nach. Oder eine Skaterbahn, die vor einigen Jahren auch mit Hilfe bzw. vom JUPA ins Leben gerufen wurde. Beides haben wir als Jugendparlament unterstützt und befürwortet. Und beim Thema Mobilität ging es uns um unser Schülerticket. Bis vor 2 Jahren konnten wir damit NRW-weit den ÖPNV nutzen. Das wurde leider dann von der Stadt abgeschafft, weil nicht genug Geld war, um das Projekt weiter zu finanzieren. Wir haben uns als JUPA dafür eingesetzt, dass dieses Ticket erhalten bleibt.
Und waren Sie erfolgreich?
Leider nicht, aber wir bleiben an dem Thema dran. Es gibt bestimmt wieder eine Gelegenheit, dafür zu kämpfen. Und ja, ich sage dann auch lieber mit Jugendlichen abstimmen, als über sie abstimmen. Also dann auch wirklich die Jugendlichen mit ins Boot holen, deren Meinungen anhören und auch mit den Jugendlichen dieses Schülerticket wieder ins Leben rufen.
Wie sieht es denn generell aus? Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Themen und Anliegen in der Gesellschaft und auch von der Politik ausreichend wahrgenommen werden?
Also das Jugendparlament in Gütersloh bekommt viel Unterstützung von der Stadt. Unser erster Beigeordneter, Herr Henning Mattes, ist auch, soweit es seinen Terminplan zulässt, bei jeder Sitzung dabei und informiert uns Jugendliche auch immer über relevante Themen.
Mhm. Frau Hollenbach, wie ist Ihr Eindruck?
Also ich würde sagen, wir werden gefragt. Wir dürfen uns, beteiligen. Wir dürfen unsere Meinung mit einbringen. aber es werden trotzdem oftmals Entscheidungen getroffen, ohne unsere Meinung oder unsere Stellung zu berücksichtigen. Wenn wir Arbeitsgruppen machen oder die Jugendliche mit einbeziehen, die haben so viele kreative und gute Ideen und wissen auch, an welchen Schrauben man drehen kann oder was wichtig wäre. Und einfach da die Entscheidung mit einzubeziehen, da ist es einfach wichtig, dass man frühzeitig sich mit beteiligen kann und nicht die Jugendliche vor vollendete Tatsachen stellen.
Bei Ihnen waren gerade Landtagswahlen. Ich habe gesehen, die Landjugend hat mit dem Landesverband auch ein ordentlich dickes Positionspapier vorgelegt. Hat man Sie darauf angesprochen? Welche Resonanz haben Sie dazu bekommen?
Also wir haben tatsächlich, als die Wahlen vorbei waren, an alle Gewählten unser Positionspapier nochmal zukommen lassen per E-Mail, einfach, dass es bei den Verhandlungen mit auf dem Tisch ist. Und wir haben tatsächlich auch in persönlichen Gesprächen, als wir die Möglichkeit hatten, die Themen nochmal bespielt, angesprochen. Und ich habe sogar am Schluss auch die Rückmeldung bekommen, es war gut, dass unser Positionspapier da war. Daran konnten sie die Themen von uns gut mit einbringen. Und als wir den Vertrag gelesen haben, haben wir gesehen, dass das ein oder andere mit berücksichtigt wurde und stark diskutiert wurde. Und genau, da sind wir auch sehr froh. Aber man muss wirklich direkt darauf zugehen und die Sachen nochmal denen mitgeben.
Frau Krüger, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ehrlicherweise haben wir nicht das Gefühl, dass uns zugehört wird. Wir hatten auch einen Bundeskongress, wo wir relativ öffentlichkeitswirksam der Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas ein riesengroßes Handy überreicht haben, weil alles, was arbeitsmarktpolitisch und auch wirtschaftspolitisch gerade entschieden wird, hat einen massiven Auswirkungen auf die Betriebe und da fällt manchmal Ausbildung ein bisschen hinten rüber oder auch die Situation von jungen Menschen zurzeit. Letztes Wochenende wurde auch unionsseitig die ganze BAföG-Debatte nochmal doll befeuert und das ist ein Bruch, so wie wir das sehen mit dem Koalitionsvertrag, wo wir uns schon Hoffnung gemacht hatten, dass es umgesetzt wird. Und was diese Debatten aber eint, ist vor allem, wie abfällig über junge Menschen teilweise gesprochen wird, egal ob ja noch im Übergang von Schule zu Beruf oder am Berufseinstieg, das vorausgesetzt wird, naja, man hat da halt eine harte Zeit und wir mussten da alle durch, dann muss die Jugend da jetzt auch durch. Dieses Versprechen, naja, vielleicht geht es ja einer Generation nach uns mal besser, haben wir permanent das Gefühl, dass es aufgekündigt wird. Und das ist, ich sag mal, wenn man es diplomatisch sagt, schade. Und wenn man es politisch formuliert, eher eine Dreistigkeit.
Frau Berthold, Sie nicken die ganze Zeit schon sehr angeregt.
Ja, nein, wir empfinden im politischen Kontext Ähnliches. Also es werden immer wieder Entscheidungen getroffen, die mit jungen Menschen auch gar nicht im Gespräch entstehen. Siehe die Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, bei der wir schon fast davon ausgegangen sind, dass auch die Schülerkonferenz da Teil von werden könnte. Siehe es, wenn es darum geht, mentale Gesundheit auch gesetzlich zu verankern, nicht immer nur in den Medien darüber zu sprechen, wie viele Menschen eigentlich gerade von psychischen Erkrankungen betroffen sind, wie hoch die Suizid- und die Sterberate unter Jugendlichen ist. Das ist natürlich schön und gut, das auch in Medien anzusprechen und da auch natürlich viel Aufmerksamkeit darüber zu generieren. Aber wenn sich dann einfach an der Umsetzung nichts ändert und alle immer nur traurig nicken, oh ja, schade, dass es so ist, dann fragen wir uns natürlich auch, wie ernsthaft man mit unseren Forderungen und auch mit der Zustimmung, die wir ja doch kriegen, auch umgeht. Was man zugeben muss, wir sind häufiger auch mal beispielsweise in der Kinderkommission des Bundestages, um da auch als Sachverständige angehört zu werden, wenn es zuletzt auch um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie ging, sind aber jetzt auch der Meinung, dass da relativ wenig draus resultiert. Und es wäre schöner, wenn aus diesen Gesprächsprozessen tatsächlich auch Entscheidungsprozesse entstehen würden, in die wir eingebunden sind und wir nicht als Beirat politischer Entscheidungsträger immer nur wahrgenommen werden. Das offene Ohr behaupten immer alle von sich zu haben, aber an sich braucht es da nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch mal eine anpackende Hand. Und das wäre etwas, was wir uns wünschen würden für die Zukunft.
Ja, ich hatte Ihre Pressemitteilung gelesen anlässlich der Trendstudie Jugend in Deutschland, März 2026. Und die hatte den Titel, wie viele Studien braucht es noch? Und was macht sie so ungeduldig, habe ich mich gefragt. Und es ist möglicherweise genau das.
Ja, sicherlich. Wir haben auch unsere Kampagne zur mentalen Gesundheit auf Studien aufgebaut von 2024. Wir haben zwischendurch immer wieder mehr Evidenz bekommen, die unsere Forderungen belegen. Es gibt Erhebungen bundesweit und dann sagen einzelne Bundesländer, ja, aber also eine Aktion von uns wäre jetzt auch nochmal bei uns an den Schulen eine Umfrage zu machen und auch noch da Daten zu erheben und hier nochmal eine datenbasierte Schulentwicklung anzufangen. Und ich denke mir so, ja, aber die Daten sind alle da. Also die Evidenz ist da. Es gibt genug Belege für das Wohlbefinden von jungen Menschen. Es gibt genug Belege für die Kritik, die junge Menschen am System Schule haben. Die Meinungen sind eingeholt. Es fehlt uns nicht mehr an Erkenntnis. Und ich glaube, diese Erkenntnis muss noch ankommen.
Ja, um da anzuschließen, weil mentale Gesundheit auch etwas ist, was uns total bewegt. Nicht nur in der Schule, sondern auch Generation Corona hat Ausbildung gemacht, ist jetzt im Studium, ist im Berufseinstieg. Und macht das zum Thema. Gleichzeitig sind wir auch als Gewerkschaften sehr doll, genauso wie gesamtgesellschaftlich, mit einem Vorschlag zu einer gesetzlichen Krankenkassenreform konfrontiert, die eigentlich genau das Gegenteil priorisiert und eher genau an dem Punkt kürzt, wo man vielleicht auch Unterstützungsmaßnahmen für mentale Gesundheit sieht. Das hat natürlich auch massive Auswirkungen, nicht nur auf die Arbeitsbedingungen von den Menschen, die am Ende so eine Gesundheitsleistung erbringen, sondern auch auf die, die vielleicht angewiesen sind, sie mal anzunehmen. Und wir wissen, dass fast jeder in dem Verlauf seines Lebens eine psychische Krise durchläuft. Und ich wünsche jedem, der das hat, Unterstützung zu bekommen. Und da erwarte ich und da erwarten wir von Politik, dass dort Leitplanken gesetzt werden, dass das unterstützt wird und nicht weggespart wird. Weil Gesundheit ist etwas, da muss ein Fokus drauf liegen in einer Solidargemeinschaft.
Wir hatten auch im vorletzten Jahr eine Sondersitzung im JUPA, in der wir das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen etwas genauer thematisiert haben. Dazu hatten wir Schulsozialarbeiter aus dem städtischen Gymnasium eingeladen, auch Lehrkräfte, die dann von ihren Erfahrungen der letzten Jahre berichtet haben. Also ob es da einen Wandel gab, ob es sich verschlimmert oder verbessert hat. Daraus ist eine Safer Space-Kampagne Güti entstanden. Ein Pflaster für die Seele mit einem QR-Code. Wenn man ihn scannt, kommt man dann auf eine Plattform mit verschiedenen Rufnummern, wie zum Beispiel der Polizeinotruf oder die Soforthilfe, die Seelsorge oder ein Heimwegtelefon. Die Sticker verteilen wir dann möglichst an vielen Orten, wie an Schulen oder an Geschäften in der Stadt oder auch in Bussen und Straßenbahnen. Ja.
Ich spreche nochmal ein anderes Thema an. Diskriminierung und Rassismus sind ja leider wieder große Themen bei uns in der Gesellschaft. Mit welchen Initiativen treten Sie oder wollen Sie diesen Problemen entgegentreten? Frau Krüger.
Diskriminierungsfreie Ausbildung ist ein absolutes Schwerpunktthema bei uns. Und da gibt es unterschiedliche Formen, die auch von unserer Seite mit unterschiedlichen Projekten oder Initiativen begleitet werden. Eine sehr bekannte und schon sehr ältere Initiative ist die Gelbe Hand, mal entstanden aus Mach meinem Kumpel nicht an, die sowohl durch Bildungsangebote unterstützt, aber auch eben Antirassismusprojekte fördert und auch gerade den JAF-Preis, also an die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sich aktiv in ihrem Betrieb einsetzen, Antidiskriminierungsmaßnahmen umzusetzen. Gleiches ist zum Beispiel von der IG Metall, die das Projekt Klare Kante hat, wo es auch darum geht, Menschen zu empowern, weil das ist nichts, was wir durch eine Regulation von außen, sondern von einer gegenseitigen Regulation nur eindämmen können. Und wir wollen Menschen bestärken, darin sich für sich und ihre Kolleginnen einzusetzen und diskriminierendes Verhalten zu erkennen, sich gegenseitig Solidarität erfahren zu lassen. Ja, und ergänzend dazu gehören natürlich auch viele andere Diskriminierungsformen, sei es Sexismus am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung, sei es aber auch zum Beispiel Queer in der Ausbildung. Das ist eine neuere Initiative, die wir auch mit unterstützen, junge Menschen, die queer oder eben auch anders sind, anders als Selbstbeschreibung in dem Zusammenhang, die nicht eine heteronormative Beziehung anstreben zum Beispiel oder anders aussehen als ihr Umfeld das vielleicht erwartet Und da wird durch das Projekt auch das Bewusstsein geschärft, Aufmerksamkeit dafür generiert und Jugendliche unterstützt an der Stelle. Und dabei geht es wieder mal um Ausbildung, aber auch Übergang von Schule, Beruf oder eben beim Berufseinstieg.
Inwiefern ist es bei der Bundesschülerinnenkonferenz Thema? Frau Berthold.
Die Bundesschülerinnenkonferenz versucht natürlich, über verschiedene schulische Forderungen an das Thema anzugreifen. Wir haben auch viel über das Thema Social Media Verbot debattiert und sind da schlussendlich eher zu dem Punkt gekommen, dass ein Verbot die eigentliche Problematik, die Social Media mit sich bringt, wahrscheinlich nur auf die lange Bank schieben würde. Und wir Themen wie Medienkompetenzbildung, welchen Informationen aus den sozialen Medien kann ich vertrauen? Wie muss ich mein eigenes Medienkonsumverhalten reflektieren, wenn ich beispielsweise von aggressiven Algorithmen Ewigkeiten auf der Plattform gehalten werde oder wenn ich durch Filterbubbles in irgendwelche Richtungen geschoben werde? Und eine Medienkompetenzbildung, das ist total egal, in welcher Ausführung man das letztendlich machen möchte, ob man da ein Schulfach dafür braucht, ob man das in die anderen Fachlehrpläne mit einbindet, ob man das durch projektbasierte Angebote wahrnehmen möchte. Es muss einfach nur mal angestrebt werden, das auch anzufangen, den Stein ins Rollen zu kriegen. Also es ist einfach wichtig, dass jetzt gerade in Zeiten, wo auch in vielen Bundesländern gewählt wird, dass auch so eine politische Beeinflussung in den sozialen Medien thematisiert wird. Wenn Jugendliche sich in vielen Bundesländern radikalisieren, dann muss auch darüber gesprochen werden, wie die Schulen damit umgehen im Bereich der Demokratiebildung. Und das brauche ich nicht, indem ich darüber rede, ob ich ein Fach einführe, sondern das brauche ich, indem Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch die Bildungsministerium Initiative ergreifen. Und sowas fordern wir, sowas versuchen wir auch mit Lösungsansätzen einzubringen und stoßen da häufig eben auf langsam mahlende Mühlen der Bürokratie, was natürlich total schade ist.
Ja, das ist schade. Was motiviert Sie dennoch dazu, sich politisch zu engagieren? Und was bedeutet es für Sie persönlich, den Anliegen junger Menschen Gehör zu verschaffen?
Ich glaube, wenn man betrachtet, für wie viele Menschen man vielleicht auch Verantwortung übernimmt und auch von sich selbst behauptet, irgendwie ein Sprachrohr zu sein, dann steht da vor allen Dingen ein großes Verantwortungsgefühl und auch ein großes Pflichtbewusstsein dahinter. Ich würde uns das in dieser Runde wahrscheinlich allen zutrauen, die ehrenamtlich engagiert sind, die sich für zivilgesellschaftliche Themen in der Politik einsetzen, dass man viel Verantwortung und viel Empathie für die Sorgen und Probleme anderer Menschen verspürt und eben auch das Bedürfnis hat, sich dafür einzusetzen. Und ich glaube, wenn man sich dann auch einmal da in diesem System befindet, dann nimmt man sich den Sachen, die man eben auf dem Tisch liegen hat, auch einfach an. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass 27% der Jugendlichen in Deutschland von sich selbst behaupten, einsam zu sein, dann habe ich ein Thema auf dem Tisch, das ich pflichtbewusst umsetzen möchte, wo ich angreifen will und wo ich nicht wegschauen kann, einfach weil es mich persönlich auch betrifft und weil ich natürlich auch irgendwo mit einem Empathieempfinden und mit einem Verantwortungsbewusstsein auch davon getroffen werde und auch mich mitverantwortlich fühlen würde, wenn sich daran nichts ändert. Und ich glaube, das kann man auch tatsächlich für uns alle sagen, dass wir diesen Handlungsdrang auch haben, um eben das System nicht so laufen zu lassen, wenn wir die Probleme erkennen und wenn wir in der Lage sind, diese Probleme zu erkennen. Ich glaube, das ist so die intrinsische Motivation, die wahrscheinlich uns alle dafür antreibt.
Frau Krüger.
Die kurze Antwort ist, ich finde, Demokratie ist die beste Idee, die wir je hatten. Und meine Motivation ist, dass Arbeit, die für die allermeisten in unserer Welt Lebenden keine optionale Tätigkeit ist, kein demokratiefreier Raum sein darf. Und da Mitbestimmung zu organisieren, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen, was am Ende Demokratie ist, das motiviert mich. Weil Dinge nur über sich ergehen zu lassen, das liegt mir nicht. Und ich würde behaupten, das liegt den wenigsten.
Ja, also wenn ich so sagen darf oder sehe, mich motiviert es einfach, weil ich sehe, wie viel Potenzial junge Menschen haben. Sie sind so kreativ, sie sind zukunftsorientiert, sie sind verantwortungsbewusst. Sie bringen so viel mit und dass man das einfach mit nach außen trägt und dass man das mitnimmt und einfach auch denen ihren Anliegen Gehör schafft und das ist einfach total wichtig und das ist egal, ob die von der Stadt kommen, ob sie vom Land kommen, oder was für eine Herkunft haben, ob sie arm sind, ob sie reich sind, das ist komplett egal. Aber die Themen und die Sachen mit einzubringen.
Ich sehe bei Ihnen ein unglaubliches Engagement, was ich toll finde. Aber das zehrt natürlich auch an Ihren Kräften, oder? Was macht Sie resilient? Wie schützen Sie sich selber?
Manchmal gibt es eine Durchstrecke. Aber wenn man dann dranbleibt und die Energie mit einbringt und auch merkt, wenn man den Rückhalt von den Mitgliedern und von den Jugendlichen hat, das bestärkt einen tatsächlich. Und wenn man dann doch was erreicht oder irgendwie mit voranbringen kann, auch wenn es nur kleine Prozesse oder kleine Kleinigkeiten sind, das ist das, was einen, sage ich mal, schon auch pusht. Die stehen hinter einem, die sehen, dass man sich dafür einbringt, dass man für den ländlichen Raum brennt, dass man für die Jugend brennt, dass man einfach ein Gehör für sie schafft.
Ich denke, zwei Dinge. Auf der einen Seite natürlich Gemeinschaft, alte Gewerkschaftskrankheit. Wir kommen nie alleine und wenn man sich nicht alleine fühlt, das bestärkt. Und viele Errungenschaften, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Arbeitszeit und ein dadurch gut ausgestaltetes Freizeitprogramm, sorgt, glaube ich, für genug Ausgleich, dass man auch wieder weiß, wofür man das tut, nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch im familiären und im Freizeitkontext.
Ja, ich kann mich da auch eigentlich anschließen an die VorrednerInnen. Also natürlich ist einfach die Bestärkung der eigenen Gruppe das Allerwichtigste, zu hören, dass die wir ja vertreten, sich also da auch Erfolg sehen. Wenn wir große Veranstaltungen organisieren und dann kommen im Nachhinein die SchülerInnen, die teilgenommen haben, nochmal auf uns zu und sagen, boah, das Thema, das brennt mir schon so lange irgendwie auf dem Herzen und ich finde es so toll, dass ihr diejenigen seid, die mir diese Last von den Schultern genommen haben, um das in der Öffentlichkeit groß zu machen, dann ist das egal, ob das Ministerium sich mit uns unterhält oder ob die Regierung eine Forderung umsetzt. Wenn der einzelne Schüler aus irgendeiner Schule gekommen ist und gesagt hat, ich finde es richtig geil, dass es euch gibt und dass ihr irgendwas macht, dann ist das Allerresilienzstärkendste, was es, glaube ich, in diesem Gremium gibt. Und da freut man sich jedes Mal wieder drüber. Und ich glaube, das hält auch die Leute bei der Stange. Frustrationstoleranz ist groß in Vertretungsgremien, in ehrenamtlichen Sachen, schätze ich, ist bei allen so. Aber einfach zu hören, dass die man bestärken will, sich tatsächlich bestärkt fühlen, das reicht völlig aus.
Ja, vielen Dank. Dann spiele ich jetzt zum Schluss die gute Fee. Sie haben drei Wünsche frei. Was sollte für junge Menschen in unserer Gesellschaft besser laufen?
Ich würde sagen, umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie für alle. Das zweite wäre eine gute BAföG-Finanzierung, dass man wählen kann. Und das dritte, Tarifverträge für alle. Weil so können junge Menschen unter anderem, aber auch BerufseinsteigerInnen selbst mitbestimmen, wie ihre Arbeits- und Lebensbedingungen sind. Und das wären meine drei Wünsche.
Also ich wünsche mir, dass das Schülerticket wieder eingeführt wird und die Jugendlichen in Gütersloh einfach mobiler unterwegs sein können, anstatt auf Elterntaxis angewiesen zu sein oder im Dunkeln im Winter mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Mein zweiter Wunsch wäre, dass Jugendliche sich mehr in die Jugendpolitik einmischen. Dazu wäre es wichtig, dass politische Inhalte und Zusammenhänge für Jugendliche besser verständlich gemacht werden. Und ein weiterer Wunsch ist, dass es auch in anderen Städten so ein erfolgreiches Jugendparlament wie in Gütersloh gibt.
Also wenn ich, sage ich mal, vom ländlichen Raum jetzt wieder um die Ecke komme, wären meine drei Wünsche einfach gleiche Chancen für alle jungen Menschen, sei Stadt oder Land. Dann natürlich verlässliche Mobilität, digitale Teilhabe, dass einfach die Voraussetzungen gegeben sind. Und natürlich auch, sage ich mal, das ehrenamtliche Engagement oder die Beteiligung in den Dörfern oder anderen Vereinen, weil das jungen Menschen so viel bringt. Also Teamarbeit, Organisation, Verantwortung, das nimmt man einfach so viel fürs weitere Leben mit und für die Zukunft.
So, finden Sie noch ergänzende Wünsche, Frau Berthold?
Tendenziell, glaube ich, ist der größte Wunsch einfach die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler an ihrem eigenen Schulsystem mitwirken dürfen, dass sie gefragt werden, dass sie einbezogen werden, dass sie mit Unterricht mitgestalten, dass sie das Schulsystem mitgestalten, dass sie Bildungspolitik mitgestalten und dass sie nicht übergangen werden als diejenigen, für die Dienstleistungen erbracht werden, sondern dass sie tatsächlich Macht in der Hand haben, auch über ihren eigenen Werdegang mitzuentscheiden. Als zweites wünsche ich mir jetzt natürlich auch ganz plakativ einfach, dass sich weniger Jugendliche umbringen. Es ist tatsächlich, so radikal wie das jetzt auch formuliert ist, die Tatsache, dass Suizid und Magersucht einfach die wahrscheinlichste Todesursache für junge Menschen ist. Und diese Tatsache ist immer wieder erschreckend. Man könnte denken, es sind Unfälle, man könnte denken, es sind chronische Krankheiten, aber es sind tatsächlich psychische Störungen. Und das zu betrachten und zu sehen, dass eben alle psychischen Störungen bis zu 75% der psychischen Störungen im Jugendalter, im Kindesalter auftreten und sich danach nicht mehr entwickeln, fragt man sich natürlich, was kann das System, in dem sich Kinder und Jugendliche zu 80% ihrer Zeit befinden, dagegen tun? Was kann Schule, was können Kitas, Grundschulen, was können Elternhäuser dagegen tun? Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Zahl runtergeht, dass diese Statistik runtergeht und dass sich alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, da auch dran beteiligt fühlen. Und mein dritter Wunsch ist wahrscheinlich auch, das Ehrenamt zu stärken. Also die Menschen, die jetzt auch hier, wie wir hier alle sitzen, auch in ihrer Funktion ernster genommen werden, auch strukturell und institutionell einfach mehr unterstützt werden, sei es irgendwie in der finanziellen Ausgestaltung, sei es irgendwie in den Mitwirkungsmöglichkeiten auch benachteiligter Gruppen. Ehrenamt ist immer auch eine Frage von Privileg und ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Menschen offen wäre, sich auch ehrenamtlich zu engagieren, auch in einer Interessensvertretung mitzuwirken und sich selbst laut machen zu können und dafür eben das Ehrenamt ausbauen.
Ich wünsche Ihnen, dass all die genannten Wünsche in Erfüllung gehen.
Und behalten Sie Ihr Engagement. Ich finde es großartig, was Sie machen, wie Sie sich einsetzen und mit wie viel Energie Sie sich da einsetzen. Bleiben Sie engagiert und bleiben Sie vor allen Dingen gesund und resilient.
Und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich an unserer kleinen Diskussion beteiligt haben.
Das war unser BWP-Podcast zum Thema Jugend. Eine gekürzte Fassung des Gesprächs finden Sie in unserer BWP-Ausgabe 3 2026, die sich dem Themenschwerpunkt Jugend in vielen weiteren Beiträgen widmet. Sie können die Beiträge in unserem Portal unter bwp-zeitschrift.de herunterladen oder ein Exemplar der Zeitschrift bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de bestellen.